Bevor wir beginnen, wer weiß, wo steht die Liebe Gottes, das ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist? Okay, dann kann der Christiane vielleicht mal aufstehen, die kann das jetzt mit uns proklamieren. Genau, Römer 5. Und zwar Verse 1 bis 5 möchte ich, bevor wir beginnen, mit euch proklamieren. Ja, wär's.
Gut. Ah, eine wunderbare Bibelstelle. Ich liebe sie. Steh doch mal auf. Im Sitzen kann man nicht proklamieren. Das geht nun mal nicht. Gut. Ich denke, ich lese vor, weil wir haben vielleicht unterschiedliche Übersetzungen. Ich mache die Elberfelder. Und dann sagen wir es zusammen, ja. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen.
Ich werde heute darüber sprechen, wie wichtig intakte Beziehungen für eine Gemeinde sind, wie essentiell intakte Beziehungen sind. Werde dann darauf eingehen, auf eine Lehre, die ich von Mike Bickel gehört habe, wie können verwundete Beziehungen wiederhergestellt werden. Es geht nicht um völlig zerstörte Beziehungen, sondern es wird dabei um Beziehungen gehen, wo die Frische fehlt, wo Vertrauen fehlt, wo es irgendwo anfängt zu modern, sage ich mal. Und im dritten Teil möchte ich uns noch eine Passage aus einem Buch von John Bevere vorlesen. Ich denke, viele von euch werden das kennen, Der Köder des Feindes, wo es darum geht, auch um Beziehungen zu kämpfen. Genau. Auf euren Handouts habe ich nur ein paar essentielle Stellen draufgedruckt, die für Beziehungen eine Rolle spielen, die wichtig sind. Das ist nur für euch zur Information. Genau. Wir steigen ein mit Kolosser 2, Verse 1 bis 3 oder noch darüber hinaus. Ihr müsst die Stellen nicht aufschlagen. Ihr könnt mit, aber mir wäre es wichtiger, eher zuzuhören als zu blättern. Genau. Aber ihr dürft gerne, wenn ihr schnell seid. Ich will aber, dass ihr wisst, Paulus schreibt das, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, habe, damit ihre Herzen ermutigt, oder in der Elberfelder steht, getröstet werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch niemand damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lernbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Ich lese nochmal den Vers 2 vor. Paulus kämpft darum, damit ihre Herzen ermutigt oder getröstet werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Was ist also Paulus in Bezug auf die Gemeinde in Kolosse und auch die in Laodicea wichtig? Nummer 1, es ist ihm wichtig, dass die Menschen ermutigte, getröstete Herzen haben. Nummer 2, die Menschen sollen in Liebe zusammengeschlossen sein oder in der Elberfelder verbunden in Liebe. In einer englischen Übersetzung steht drin, wörtlich übersetzt, miteinander verknüpft, drückt es für mich noch etwas besser aus. Und als drittes steht, sie sollen die Erkenntnis von Gott, Vater und Sohn haben. Das heißt, 1, ermutigt sein, getröstet sein, 2, verbunden, verknüpft sein in Liebe. Und drittens, Erkenntnis Gottes haben. Wenn man will, kann man es in Reihenfolge setzen, muss man aber nicht, aber es drückt etwas aus, denke ich. Die Frage, die sich stellt, ist, funktioniert verbunden oder verknüpft sein in Liebe automatisch? Nee, weil, wir werden später noch eine andere Stelle lesen, aber Paulus ist ein Apostel, der ziemlich rumgekommen ist und ich sag mal, eine große Nummer im Reich Gottes war. Und er kämpft darum, das sind solche Einleitungsverse in irgendwelchen Kapiteln, lesen wir schnell drüber, aber Paulus kämpft darum, dass die ermutigt, getröstet, verbunden in Liebe sind. Und danach kommt Erkenntnis und so weiter und so fort. Also tobt ein Kampf darum. Genau. Lesen wir auch im Hebräer 13, Vers 1, die Bruderliebe bleibe. Das ist also keine automatische Voraussetzung, die jetzt bin ich getauft, jetzt habe ich mich automatisch lieb mit allen anderen, sondern es ist eine Aufforderung an die Gemeinde, die Bruderliebe bleibe. Ja, die Frage stellt sich, warum tobt in unseren Beziehungen ein Kampf? Weil ermutigte, getröstete Herzen, die in Liebe miteinander verbunden sind und Jesus erkennen sind, die können nämlich Folgendes, Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das heißt, wenn ich getröstet bin, in Liebe verbunden bin, dann habe ich Erkenntnis Gottes, gehe ich auch später nochmal drauf ein, und dadurch bin ich vor Verführung geschützt. Also ich bin nicht durch Verführung geschützt, indem ich sage, ich und Gott, und um mich herum sind Beziehungen in Unordnung, ich lebe mit anderen Menschen in Unfrieden, denke aber, ich bin vor Verführung geschützt, das funktioniert nicht, weil Paulus kämpft darum im Gebet, dass Liebe, dass Menschen miteinander in Liebe verbunden sind, weil nur solche Menschen sind vor Verführung geschützt, allein relativ schwer, wenn sie sich nicht gerade auf eine einsame Insel verbannt haben, dann können sie dir vielleicht so was wie den Wilson zulegen, das wird aber wahrscheinlich nicht helfen. Ja, wie kämpfe ich für gute Beziehungen? Ich gehe später noch mehr drauf ein, aber eine Antwort gibt uns gleich Paulus hier im Kolosser, im Vers 7. Und seid darin überfließend in Danksagung. Das heißt, ein Schlüssel für gute Beziehungen ist Danksagung. Für die anderen Danksagen, auch für die, wo man sich eventuell nicht so fühlt. Aber das ist dazu da, damit wir reifen, damit wir vorankommen und weil Gott will, dass wir untereinander in Liebe verbunden sind. Im Vers 6 lesen wir, Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Das heißt, in Liebe miteinander verbunden zu sein, bedeutet, ist ein Bestandteil davon, in Christus zu wandeln. In Wandeln ist immer so sehr hoch ausgedrückt, aber wenn meine Beziehungen mit meinen Gemeindemitgliedern, mit meinen Mitmenschen, mit den Menschen um mich herum in Frieden sind, dann ist das ein wichtiger Bestandteil davon, dass ich in Christus wandle oder in ihm gehe. Ja, im Vers 10 lesen wir weiter, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, also in Christus, was in der Gegenwart steht. Und ich glaube auch, dass nicht nur, aber dass in Liebe miteinander verknüpft zu sein, ein essentieller Bestandteil davon ist, in Christus zur Fülle gebracht zu sein. Also es ist nicht etwas Überirdisches, nur für mich Wahrnehmbares, sondern wenn ich mit meinen Geschwistern in Frieden lebe, in Liebe lebe, in Gnade lebe, in Barmherzigkeit lebe, dann ist es ein Bestandteil davon, dass ich in Christus zur Fülle gebracht bin. Ja. Kleiner Ausflug zum Derek Prince. Da gibt es so ein neues Andachtsbuch. Das haben Derek Prince Ministries, die haben das zusammengestellt aus irgendwelchen Lehren von Prince. Und er zitiert in dem Zusammenhang mit der Kolosserstelle, die ich eben vorgelesen habe, Epheser 4, Vers 12, da geht es um den fünffältigen Dienst. Wo bei uns im Deutschen steht, zur Zurüstung der Heiligen. Die King James Version gibt es wieder mit wörtlich übersetzt Vervollkommnung oder Perfektionierung der Heiligen. Und er hat es griechisch ein bisschen auseinandergenommen, was der Mann ja gut konnte. Die Bedeutung von vollkommen oder perfekt bedeutet auch zusammenfügen. Und zitiert dann weiter Hebräer 11, wo dasselbe Wort vorkommt, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind oder wörtlich übersetzt zusammengefügt worden sind. Das heißt also, Prinz schlussfolgert daraus, also hat das Wort perfekt etwas damit zu tun, dass etwas auf eine solche Weise zusammengefügt wird, dass es harmonisch mit den anderen zusammenarbeitet und seine richtige Funktion erfüllt. Genau, daraus schlussfolgere ich wiederum, wir können also nur unsere richtige Funktion, unsere Berufung, was auch immer im Reich Gottes erfüllen, wenn wir wenn wir harmonisch mit den anderen zusammengefügt sind. Also Stichwort auch Leib. Ne? Ich kann nicht perfekt funktionieren, wenn mein Gehirn sagt, hochspringen und mein Fuß kriechen will oder irgend sowas. Genau. Ich lese nochmal die Kolosser 2, Vers 1 Stelle aus der NGÜ vor. Die gibt es ja einleuchtend wieder. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich lese nochmal Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Ich glaube, dass eine Voraussetzung dafür ist, um in Liebe miteinander verbunden zu sein, was nachweislich essentiell für unseren Wandel in Christus ist, das Ausziehen unseres fleischlichen Leibes ist. Wenn das nicht funktioniert, dann können wir nicht in Liebe miteinander verbunden sein. Was ist Fleisch? Im Galaterbrief geht es relativ viel mit darum, Fleisch auch im Zusammenhang mit Gesetz. Ich lese aber mal Galater 5 vor, ihr müsst es nicht aufschlagen. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und so weiter. Noch was Positives, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Was ich sehr interessant fand, ist, es steht in der Reihenfolge Werke des Fleisches, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord. Das heißt, man kann es nicht immer so machen, eine Aufzählung ist eine Aufzählung, aber ich glaube trotzdem, dass Aufzählungen immer einen Reihenfolgecharakter oder Hinweis haben. Das heißt, Mord kommt nach Neid, ein grundsätzliches Problem in unseren Herzen, auch in Beziehungen. Und davor steht Parteiungen, Zwietracht. Also Mord ist nicht so weit entfernt von Parteiungen. Ja. Extrembeispiel aus der Bibel, Kain in Zwietracht mit seinem Bruder, unzufrieden in Zwietracht mit Gott, warum er angenommen, warum ich nicht. Und ermordet letzten Endes seinen eigenen Bruder. Genau, also Neid muss nicht irgendwas Hypergalaktisches sein. Zum Beispiel in Beziehungen, jemand lädt jemanden zum Geburtstag, zum Kaffee ein. Warum ist denn der eingeladen? Kann der den jetzt vielleicht doch besser leiden als mich? Ich dachte, wir waren jetzt Freunde. Also mir geht's oft so. Das, oder solche kleinen Nadelstiche, die vielleicht dämonisch verstärkt. Letzten Endes ist das Neid. Ich bin beleidigt, der ist eingeladen, der hat eine Einladung, ich nicht. Warum? Oder jemand anderes kauft sich ein neues Auto. Ich mache mich lustig drüber, vielleicht bin ich in Wirklichkeit neidisch drauf, jemand an. Ganz simpel, jemand anders fängt an, Sport zu treiben, um abnehmen zu wollen. Ich mache abfällige Bemerkungen darüber, vielleicht bin ich einfach nur neidisch, dass der andere Initiative ergriffen hat. Genau. Jesus setzt vom Tatbestand her seinen Bruder einen Idioten oder einen Narren zu nennen, von der Schwere des Vergehens her auf die gleiche Stufe mit Mord. Ich habe aus der Stelle nicht herausgelesen, dass es Mord ist, aber sage ich mal, die strafrechtlichen Folgen, die sich daraus ergeben haben, lese ich jetzt mal vor oder geben können. Matthäus 5, 21 bis 24. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Also keine angenehme Perspektive. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ja, jetzt sind wir, denke ich, alle christlich gut trainiert. Niemand würde auf die Idee kommen, seinen Bruder einen Narren oder einen Idioten zu nennen oder seine Schwester. Ne? Weil jeder kennt diesen Vers, wer seinen Bruder einen Idioten nennt, ist ein Mörder. Gut, mache ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt darauf beschränke, dann ist es eine religiöse Vorstellung. Ich kann beispielsweise Beziehungen aufgeben. Ich bin verärgert über jemanden, fühle mich abgelehnt oder es gab einen Knatsch mit jemandem. Ich fange an, mit einer dritten Person über denjenigen schlecht zu reden. Meines Erachtens reicht auch in meinem Herzen schon schlecht über den Bruder zu reden. Also ich denke nicht, dass ich es erst aussprechen muss. Es hat noch eine andere Qualitätsstufe. Aber wenn ich in meinem Herzen die Haltung habe, mein Bruder, wenn ich schlecht über jemanden rede, dann mache ich nichts anderes, als meinen Bruder eigentlich einen Narren zu nennen und ihn seiner Identität zu berauben, die er in Christus hat. Genau, wie es der Frank gerade schon eingeworfen hat, Stichwort Rufmord. Durch schlechtes Reden zerstöre oder verleugne ich die wahre Identität meines Bruders. Auch durch schlechtes Reden in meinem Herzen. Ich muss es nicht erst aussprechen. Die Bibel gibt uns verschiedene Verhaltensweisen vor, wie wir uns in Beziehungen verhalten sollen. Vielleicht auch immer zuerst in der eigenen Familie. Fällt mir gerade mal so ein, habe ich hier nicht reingeschrieben, aber viel, was an Beziehungen läuft, fängt zuerst in der Familie an, was die kleinste Gemeinde ist. Also wenn ich sonntags mit einem Engelslächeln in der Gemeinde stehe und alle freundlich behandle, aber danach meine Frau anbrüll, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert ist, dann habe ich ein Problem mit Wut und Zorn. Epheser 4, 31, 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Ich denke, dass es bei Lästerung nicht nur um Gott lästern geht, sondern es geht darum, lästerlich über andere zu sprechen. Gehe ich nachher nochmal drauf ein. Unsere ganze Gesellschaft ist durchseucht von Lästern über andere. Unsere ganze Komik ist davon, was jetzt im Fernsehen geboten wird, ist ein einziges Lästern über Personen oder Personengruppen. Das ist eine Eigenschaft unserer heutigen Gesellschaft. Wir sollen das nicht tun. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich denke, ich habe heute über Vergeben keine Lehre mit dazu, aber Vergeben ist ein essentieller, wichtiger Bestandteil, um gute Beziehungen leben zu können und dass es mir selber gut geht. Römer 14, 19, lasst uns nun nach dem streben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Das ist gut, ne? Das ist, glaube ich, ein Vers, den habe ich euch mit aufgeschrieben. Das sind so wichtige Verse, die kann man mal durchgehen und sagen, lebe ich das? Kommt es bei mir vor? Und wenn man ernüchtert ist, dann können wir immer noch um Gnade bei Gott beten. Genau, zu Gott beten. Ja. Eine grundlegende Stelle in der ganzen Lehre, die auch Bickel dann noch mit benennen wird, also ich sage das, Bickel hat es mal benannt. Wer es gerne hören will, mikebickel.org, gibt es einen Haufen Zeug zum Anhören und auch Konzepte runterladen. Jakobus 3, Verse 17 bis 18. Die Weisheit von oben, aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Will ich Frieden in meinem Leben, sollte ich vielleicht beginnen, Frieden zu stiften. Genau. Das ist der Maßstab, den wir bei uns ansetzen müssen oder wo wir uns immer selbst überprüfen müssen. Wenn ich zu jemand anderem was sage, ich kann nicht ständig sagen, oh, war das jetzt so, es fällt einem, es kommt einem mal ein barsches Wort über die Lippen, man kann sich immer noch dafür entschuldigen, das ist nicht das Problem. Aber wie ich mich anderen gegenüber verhalte, ist das in Gnade, ist das in Güte, ist das voll Barmherzigkeit oder habe ich dem anderen es jetzt mal richtig gegeben? Das war ja die allerletzte Aktion letzte Woche, die du abgelassen wirst. Und wie es der Andreas gestern schon gesagt hat, was soll denn das mit dir jemals werden? Es wird nie was. Das müssen wir nicht so direkt aussprechen, aber ich glaube auch, unsere Haltung kann auch nonverbal gegenüber anderen Menschen zum Ausdruck gebracht werden. Stifte ich Frieden mit dem, was ich sage, mit dem, was ich über andere spreche, mit anderen. Das, was ich sage, erbaut es den anderen. Gleich wieder Verbindung zurück, meine Ehe. So wie ich mit meiner Frau spreche, so wie ich mit meinem Mann spreche, erbaut das mein Mann oder nörgel ich nur an dem anderen dran rum oder alle 8 Monate kommt mal ein Kompliment, schön gekocht. Schön bestellt. Ja. Genau, also wir müssen nicht erst in eine 800-Mann-Gemeinde gehen. Wir können unsere eigene Familie angucken. Ist da Wut, Geschrei, Lästerung oder ist da Barmherzigkeit, Gnade miteinander? Also schreien meine Kinder auch an, aber es sollte nicht der normale Umgangston über den ganzen Tag sein. Genau. Und es ist auch wichtig, sich bei seinen eigenen Kindern zu entschuldigen, wenn man, sag ich mal, ungerechtfertigt zornig ist. Sicherlich brauchen die ab und zu mal eine Ansage, aber grundsätzlich sollte das Kind das Gefühl haben, ich bin für das Kind, ich bin barmherzig. Das, was ich tue, mache ich nicht dem Kind zum Schwur, sondern weil es lieb hat. Ja, und logischerweise haben wir alle ein Nervenkostüm, was mal mehr oder weniger gut beisammen ist. Vor dieser Stelle, Weisheit von oben, ist interessant, was da noch steht. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Also Neid und Selbstsucht sind eine irdische, seelische, dämonische Weisheit. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten, steht im Jakobus 4,1. Das heißt, Neid und Selbstsucht, wie eben schon benannt, sind eine seelische, irdische, dämonische Weisheit, ist das Gegenteil der Weisheit von oben. Und aus diesen Motiven entsteht Unordnung und jede böse Tat. Das heißt, Selbstsucht ist für mich als Hauptursache oder eine Kernursache für Probleme in Beziehungen zu sehen. Für mich sind zerstrittene Beziehungen eine Form von Unordnung. Es geht nicht darum, dass alle Stuhlreihen in der Gemeinde richtig stehen, sondern aus Selbstsucht und bitterer Neid entsteht Unordnung. Und zerrüttete Beziehungen ist für mich eine Form von Unordnung. Und wer in zerrütteten Beziehungen lebt, selbst wenn es nur ein oder zwei sind, oder ich habe schon 8 Gemeinden hinter mir, ich habe schon so und so viele Beziehungen hinter mir, ich habe 2 Ehen hinter mir, 3, also ich nicht, Gott sei Dank. ja, solche Sachen, zerrüttete Beziehungen, der bewegt sich auf gefährlichem Gebiet, der läuft Gefahr, dämonischen Einflüssen ausgesetzt zu sein, beziehungsweise der ist schon dämonischen Einflüssen ausgesetzt. Ja, also ich kann trotzdem in Sprachen beten und alles Tolle tun, aber es wird keine Frucht bringen, wenn ich nicht die Weisheit von oben habe. Wenn um mich herum ungeklärte Beziehungen sind, Beziehungen, die zerstört sind von Neid, Selbstsucht, Unbarmherzigkeit und so weiter. 1. Johannes 4,7 zeigt uns nochmal die Verbindung zwischen Gott erkennen, so wie es im Kolosser steht, und den anderen lieben. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist nochmal relativ oder sehr runtergebrochen gesagt. Wenn ich nicht liebe, es geht nicht darum, Herausforderungen sich zu stellen oder zu sagen, ich habe negative Gefühle gegen jemanden, aber es ist wichtig, damit zu Gott zu kommen und das nicht als legitime Haltung in meinem Herzen stehen zu lassen. Der andere ist ein A-Punkt-Punkt laut meiner Herzenshaltung. Ist halt so. Das ist ein Indiz dafür, man muss nicht gleich total in der Finsternis sein, aber das ist ein Indiz dafür, dass in meinem Herzen ein Maß an Finsternis ist, wenn ich andere nicht liebe. Genau. Ich gehe in der Lehre nicht drauf ein, aber Liebe ist jetzt nicht ein gegenseitiges, ich lasse alles stehen, was der andere macht und wir betätscheln uns alle lieb. Also das ist nicht Liebe, ich denke, das weiß jeder. Ich fasse nochmal zusammen, in Liebe miteinander verbunden zu sein, steht in engem Zusammenhang mit unserer Vollkommenheit in Jesus, ist Bestandteil unseres geistlichen Kampfes und Notwendigkeit dafür, um Gott zu erkennen und vor Verführung beschützt zu sein. Genau, wo ich so drüber gestoßen bin, Werke des Fleisches, Parteiungen, Zwietracht und so weiter aus dem Galater. Ich habe es jetzt nicht nochmal komplett durchrecherchiert, aber im Galaterbrief geht es ja ziemlich viel um Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit als ein Werk des Fleisches. Das heißt, jemand, der gesetzlich ist oder mit Gesetzlichkeit zu tun hat, der hat wahrscheinlich keinen Trost und keine Ermutigung in seinem Herzen oder schwer vorstellbar oder nur in einem geringen Maße. Das heißt, einer, der nicht ermutigt und getröstet ist, der kann auch schwer mit anderen in Liebe verknüpft sein. Kolosser 2, Vers 1. Ermutigt, getröstet, miteinander in Liebe verknüpft. Weil Gesetzlichkeit Fleisch ist. Das heißt, ist mir so geschossen, Gesetzlichkeit, wenn ich mit Gesetzlichkeit zu tun habe, was ich vielleicht manchmal nicht gleich selber merke, wo vielleicht andere in Liebe mich darauf hinweisen müssen, dass das ein Problem in mir sein könnte, dann ist es keine private Schwäche, sondern es wirkt sich zerstörerisch auf Beziehungen um mich herum aus. Also ja gut, ich bin ein bisschen gesetzlich, macht nichts, aber das limitiert mich und begrenzt mich, gesunde Beziehungen mit anderen Menschen um mich herum zu haben, beziehungsweise wirkt sich zerstörerisch aus. Meine Frau hat mir noch eine Stelle gesagt, 2. Korinther 3,9, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also habe ich so drüber transponiert, wie auch immer. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht, der Buchstabe kann das Leben von Beziehungen töten, der Geist kann Beziehungen lebendig machen. Genau. Kolosser 2, wieder zurück, ab Vers 18. Fleischlich gesinnt sein geht auch so. So habe ich es überschrieben. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Genau, wir hatten ja gelesen, es geht vorher an der Kolosserstelle um die Warnung vor Irrlehrern. Jetzt sind wir nicht gleich alle Irrlehrer und müssen Visionen sehen und Neumonde beurteilen und ich weiß nicht, was war noch aufgezählt. Anbetung der Engel, genau. Aber ich denke, dass jeder von uns in seinem eigenen Fleisch Tendenzen erkennt. Oder wer frei ist, Gott sei Dank. Aber wir alle haben irgendwo auf Gebieten zu kämpfen. Es gibt nicht plus, minus, ja, ich habe das Problem, du hast das Problem nicht, sondern jeder hat in seinem Herzen irgendwo Gebiete, wo ein Maß an Finsternis ist, wo Licht reinkommen muss, wo es einfach ein Kampf ist. Genau. Das heißt also, jemand, der sehr geistlich ist, in Anführungsstrichen Visionen sieht, Engel anbetet, so wie es Kolosser sagt, der kann in Wirklichkeit aufgeblasen sein von der Gesinnung seines Fleisches. Jetzt muss es nicht gleich um Sabbat und solche Sachen gehen. Es reicht schon die übergeistliche Beurteilung von Sachverhalten aus. Aus eigener Erfahrung, das wirkt sich zerstörerisch auf Beziehungen aus. Das heißt, jemand beurteilt geistliche Sachen, hat immer sofort, keine Ahnung, hier drüben fällt ein Stein aus dem Fenster, das ist sehr übertrieben, aber ansatzweise gibt es die Tendenzen. Und ich habe gleich eine Erklärung dafür und warum der Stein auf deinen Kopf gefallen ist. Ja, wer weiß das, vielleicht Sünde in deinem Leben. Oder solche, es gibt Personen, von denen geht das aus. Aber das liegt daran, dass die selber nicht getröstet sind. Die haben ein mangelndes Bild von Gottes Gnade, von Gottes Allmacht auch in meinem Leben. Das heißt, sowas wirkt sich zerstörerisch auf Beziehungen aus. Es ist extrem schwer, sich vor solchen Personen in Freiheit zu öffnen oder wenn Personen mit sowas zu tun haben. Weil, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder irgendwas Negatives in meinem Leben passiert ist, ich kann schon davon ausgehen, mein Gegenüber weiß sofort die geistliche Ursache dafür, hat auch gleich zwei Bibelstellen dazu. Und das ist extrem zerstörerisch in Beziehungen. Das stiehlt Freiheit. Es nimmt die Freiheit weg, Fehler begehen zu dürfen, beziehungsweise auch mal was Missglücktes zu erzählen. Ja, das ist jetzt eine extreme Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, dass es Gemeinden gibt, wo sowas extrem ist. Aber wie gesagt, in Ansätzen haben wir das vielleicht alle. Jemand passiert was, das war klar. Ja, es gibt Ursache und Wirkung. Und wenn jemand 10 Jahre getrunken hat und hat jetzt einen Leberschaden, das ist jetzt nicht übergeistlich zu sagen, eventuell ist in deinem Leben vorher was schiefgelaufen. Ja? Aber so diese Atmosphäre, man merkt das in solchen Beziehungen. Ich erzähle was, der andere reagiert vielleicht noch freundlich und ich weiß, habe aber das Gespür in dem Herzen von dem anderen, der hat schon sein Urteil gefällt. Ja, kann ich doch schon sagen, woran das liegt. Genau. Genau. Also man hat, weil der andere hat gleich die Ursache entdeckt und dadurch immer gleich deine Verantwortung gefunden. Und das ist auch der Kern von Gesetzlichkeit. Ich bin verantwortlich für mein Heil. Wenn ich mich perfekt verhalte, dann kann mir keiner was. Dann bin ich gerecht vor Gott. Dann kann auch kein Stein aus dem Fenster auf meinen Kopf fallen. aus eigenem Leben reden hilft erstmal nicht viel. Es bringt nichts. Es kann eher noch zu einem riesen Knall kommen. es ist erstmal wichtig, den anderen in Liebe zu begegnen und, sag ich mal, die Gnade Gottes rüberzubringen. Und das ist nicht einfach. Also, eigentlich hat man Lust zu sagen, in solchen Situationen beende ich das Ding, ist mir doch egal. Du sitzt in einer anderen Stuhlreihe in der Gemeinde, wir sind, wie viel sind wir? 200 Mann? 300 Mann? Wo ich sage, ist mir egal, ich muss dem nicht begegnen. Es gibt natürlich Zwänge, wo man anderen begegnen muss. Und dadurch ist es ein umso besserer Anreiz, um das Ding durchzukämpfen. Ne? Das heißt, ich harre aus, begegne dem, der dieses Problem hat und auch mir gegenüber dadurch Probleme bereitet, dem begegne ich in Liebe. Ich bete für den und das nicht manipulativ. Genau. Und was ich noch aufgeschrieben habe dazu, ausweichen fällt aus. Aufgeben fällt aus. Weil die Schrift uns auffordert, uns einander in Liebe zu ertragen. Und manchmal hat Gott uns durch äußere Zwänge vielleicht in eine Beziehung reingegeben, der wir nicht, sag ich mal, rein durch bestimmte Strukturen nicht gleich entfliehen können. Und dann ist es genau die richtige Stelle, wo du stehst, wo Gott was an deinem Herzen bewirken will und wo Gott Beziehungen wiederherstellen will. Genau. Und auch selber. Vielleicht habe ich selber Schwächen. Der andere beurteilt zu übergeistlich. Ich bin vielleicht zu grobholzig. Ich bin unsensibel, nehme vielleicht Dinge manchmal nicht so schnell wahr, die der andere tatsächlich wahrnimmt. Auch mal eine Frage an mich zu richten. Genau. Wir gehen weiter mit, ich habe es überschrieben, Richten versus Gnade praktizieren. Zwei gegensätzliche Dynamiken. Richten bedeutet nutzlos, selbstzerstörerisch. Gnade praktizieren zieht nach sich Freisetzung der Kraft Gottes in meinem Leben zuerst und in dem Leben der anderen. Wir lesen mal Römer 2, Vers 1. Oder ich lese es. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Relativ simpel runtergebrochen. Richten, verdammen oder jemand verurteilen, ist also der Beweis dafür, laut Schrift, dass ich aus diesem Gebiet selbst sündige. Ja? Das bewahrt mich davor, dass andere mich ermahnen und belehren müssen. Vielleicht kann ich einen kleinen Herzenscheck bei mir machen, das, was mich bei dem anderen aufregt. Vielleicht ist es bei mir auch und kann mir selber helfen, meine rosa Brille über mich selber abzunehmen. Das bewahrt mich davor, dass drei andere zu mir kommen müssen und sagen, hör schon mal da in deinem Leben an dem Punkt. Also einfach mal gucken, wo richtest du andere? Vielleicht hast du auf diesem Gebiet ein Problem. Ich denke, es hat was damit zu tun, je gestörter oder verzerrter mein Bild davon ist, wie Gott mich sieht, desto härter beurteile ich mich und die anderen um mich herum und desto härter beurteile ich Fehltritte gegenüber anderen. Genau. Es gibt ein sehr gutes Buch von Gary Weens, Komm zu Papa. Ich weiß nicht, wer kennt's? Ein paar, ja. Also relativ simpel, Komm zu Papa, darum geht's in dem Buch. Er erzählt die Geschichte aus Matthäus 18 von den zwei Knechten. Der eine Knecht hat eine Riesenschuld. Er hat es wohl runtergerechnet. Er sagt, es waren mehrere Milliarden Dollar oder von mir aus auch Euro, ist in den Dimensionen egal. Und er geht vor seinen Herrn, ja, gib mir Zeit, ich will dir alles zurückbezahlen. Was an sich schon extrem idiotisch ist, was ich mit 40 Jahren, mit 40 Jahresgehältern, wenn ich nicht gerade, mir fällt jetzt keine Berufsgruppe ein, ich will niemandem zu nahe treten. Im Normalfall ist es unmöglich, mit normalem Erwerbsleben jemanden mehrere Milliarden Dollar, die man schuldet, zurückzuzahlen. Also der hätte dort nur mit Gnade rauskommen können. Und der Herr erlässt ihm das, hat Mitleid mit ihm. Und er geht raus, trifft seinen Mitknecht, der schuldet dem Denari, was weiß ich. Und der Wiens hat es mal runtergerechnet, das muss wohl zum Schluss um 20.000 Dollar gegangen sein. Also das 20.000 Dollar zu 5 Milliarden ist ein Kinkerlitzchen, aber 20.000 Dollar sind 20.000 Dollar, das verdienen manche vielleicht im Jahr. Also es ist nicht irgendwie, dass der andere dem 5 Pfänge geschuldet hat, es waren trotzdem 20.000. Also das war durchaus eine Entscheidung, die da treffen musste, sagen, ja, ich erlasse dir die 20.000. Und normalerweise, wenn ich gerade 5 Milliarden erlassen bekommen habe, gehe ich, klar, hier, 20.000 erlasse ich dir. Aber der hat ein Problem, der Knecht. Und zwar hat er immer noch die Schuldnermentalität gehabt. Der hat sicherlich in seinem Herzen, also so erklärt das Wiens, in seinem Herzen geglaubt, ich kann das irgendwie noch zurückzahlen. Ich mache das schon. Das hat er auch vorher bekundet. Ich kann es schon noch zurückzahlen. Und deswegen hat er das auch in Härte eingefordert von dem anderen Knecht, weil er wahrscheinlich selber in seinem Herzen nicht begriffen hat, was gerade mit ihm passiert ist. Ja? Und wie gesagt, 20.000 ist kein Pappenstiel. Das erfordert schon eine bewusste Entscheidung, jemanden zu vergeben. Wenn ich nicht habe, es gibt nicht in jedem Land Privatinsolvenz, wo ich noch 6 Jahre vielleicht draußen bin, aber wenn ich nicht habe, mir jemand 5 Milliarden erlässt, ist gut. Aber wenn ich dann immer noch nichts habe und ich könnte von jemandem 20.000 kriegen, die er mir ja eigentlich noch schuldet, das erfordert schon eine Entscheidung. Aber Gott verlangt das von uns. Wir sollen diese Entscheidung treffen, weil wir kennen alle, wie die Geschichte weitergeht. Die anderen Knechte sehen das. Da wird wieder vor seinen Herrn zitiert und der eine Knecht hat den anderen gleich ins Gefängnis werfen lassen. Das hat was mit Vergebung und so weiter zu tun. Ich erlasse ihm das nicht, ich werfe dich ins Gefängnis. Extrem gnadenlos. Und der andere böse Knecht, der das getan hat, wird vor Gott oder vor seinen Herrn zurückzitiert und erhält das Urteil, du wirst gefoltert, bis du zurückbezahlt hast. Also es ist kein Pappenstiel, um was es da geht, sondern es geht darum, um die Folterknechte in meinem Leben, die durchaus von Gott gesendet werden können. Ich glaube trotzdem, dass wir immer wieder umkehren können. Das ist eine Geschichte, die, jetzt habe ich es einmal nicht vergeben, schrecklich, jetzt wäre ich 75 Jahre gefoltert den Rest meines Lebens, sondern wir können immer wieder davon umkehren, sagen, ja, was habe ich getan? Der Knecht in der Geschichte konnte es nicht, aber die Geschichte war auch nicht als Endlosschleife gedacht. Richten ist nicht nur das, was ich ausspreche oder wie ich andere behandle, sondern richten ist auch meine innere Herzenshaltung. Also was ich vorhin schon mal gesagt habe, nach dem Motto, ich habe es ja nicht ausgesprochen. Das ist Religiosität, das ist Selbstverkohle, um mal ein ansehnlicheres Wort zu verwenden. Das ist Eigengerechtigkeit, das ist Gesetzlichkeit. Ich habe es ja nicht ausgesprochen. Gerade in unserem, ja, aus charismatischen Gemeinden kommt, hat es eine große Bedeutung, was ich ausspreche und was ich nicht ausspreche, aber was in meinem Herzen gesprochen ist, genügt schon. Beides gehört zusammen. David betet im Psalm 19, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens vor dir wohlgefällig sein. Wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Was ich auch interessant fand, Worte meines Mundes und Sinnen meines Herzens. Und danach nennt David Gott Fels und Erlöser. Das heißt, Fels, innere Stabilität, Erlöser, sich schuldfrei fühlen, Erlösung von Sünde, von schlechten Gewohnheiten, von Anfechtungen. Das heißt, wenn ich richte, wenn das Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens verkehrt sind, dann denke ich, hält mich das davon ab, dass Gott mein Erlöser und mein Fels ist, meine Stabilität, mein Überwinden von eigenen Schwächen, von eigenen Sünden. Was die andere Geschichte ja sehr krass verdeutlicht. Ich kann nicht vergeben bekommen, wenn ich nicht bereit bin, anderen Schuld zu erlassen. Jesus hat es wieder ganz simpel runtergebrochen, Matthäus 7, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Wir sollen andere so behandeln, wie wir es uns wünschen. Und das Krasse dabei ist, es sagt er ja nicht so als Tralala-Spruch, sondern sagt, das ist das Gesetz und die Propheten. Also wo Bücher vollgeschrieben sind, Mosebücher, 3 Schritte nach links, oben hoch, runter, Fleisch, 3 Zentimeter bewegen, 3 Sekunden anzünden, was weiß ich, was da alles drin steht an genauen Befolgungen. Und Jesus sagt, wenn wir die anderen so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen, dann erfüllen wir das Gesetz und die Propheten. Genau, also kann man sich mal auf der Zunge oder im Gehirn zergehen lassen. Genau. Das zu befolgen, hilft uns eben nicht in Kritik und Verurteilung über andere zu verfallen. Es gibt noch eine andere Stelle, Römer 5, Vers 17. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Das heißt, ich kann nicht in meinem Leben herrschen oder Kopf sein oder regieren oder mein Leben im positiven Sinne im Griff haben, wenn ich keine Gnade im Überfluss empfange. Und es ist extrem unrealistisch oder unwahrscheinlich, dass ich Gnade im Überfluss empfange oder das Geschenk der Gerechtigkeit für mich empfangen habe, wenn ich andere verurteile und richte, dann ist das für mich ein Indiz, ich habe das nicht begriffen, ich habe das nicht empfangen. Und dadurch kann ich auch schwer in meinem Leben herrschen, weil Gott sagt, wir können herrschen in unserem Leben, wenn wir Gnade empfangen und das Geschenk der Gerechtigkeit. Das heißt, genau, zu richten und zu kritisieren hält mich konkret davon ab, selbst Schwächen oder Sünden in meinem Leben zu überwinden, weil ich dazu Gnade brauche, genauso wie die anderen um mich herum. Es geht mir nicht darum, dass man nicht Dinge klar benennen kann, wenn jemand anders sich Fehltritte leidet. Ich muss den anderen das sagen. Nenne ich nachher noch mal eine Stelle. Aber es hilft jetzt nicht, mich noch 10 Minuten über den anderen aufzuregen, sondern einfach mal innezuhalten und Gott zu fragen oder zu beten, dass Gott die andere Person segnet oder was Positives über der anderen Person auszusprechen. Weil egal, was der andere mir gegenüber ablässt, er ist von Gott genauso akzeptiert wie ich und angenommen. Ja. Ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt. Ich denke nicht, es geht darum, jemand hat einen brutalen Leiter, der 10 Jahre nur unterdrückt und auf Druck und Zehnten einfordert, was weiß ich, nicht was es alles gibt im Reich Gottes. Ich denke, da hat man die Freiheit auch zu sagen, ich gehe woanders hin, ich halte es nicht mehr aus, ich zerbreche ja. Genauso wie was Ehescheidung betrifft. Es muss nicht ein Mann erst mit einer anderen Frau ins Bett gestiegen sein. Wenn der Mann mich 20 Jahre angebrüllt hat, 20 Jahre Jähzorn, Druck, Ablehnung gegenüber einer Frau in der Familie hat walten lassen, dann ist die Frau frei zu gehen. Das ist bestimmt vorsichtig, aber Ehebruch ist nicht erst mit dem anderen ins Bett gehobt zu sein oder die andere Stelle, wer die andere Frau begehrlich anschaut, die wir alle kennen, sondern ja, also es geht nicht darum, in Folterkammern zu verharren, wo Gott nicht will, dass wir da drin verharren, sondern es gab nur die eine verordnete Folterkammer von Gott. In der möchte ich auch nicht sein. Aber ich glaube, dass wir alle teilweise in diesen Folterkammern selbst drin stecken. Gott denkt gut über uns, Gott will unser Bestes und Gott will aber, dass wir anderen vergeben, so dass wir selber Folterknechte in unserem Leben zur Ruhe bringen. Ja. Gut. Ich gehe jetzt weiter zu den Sachen, die ich bei Mike Bickel gehört habe. Er fängt an mit Johannes 17, Vers 21 bis 23. Auf dass sie, das hohe priesterliche Gebet von Jesus, auf dass sie alle eins seien, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Das heißt, vorhin hat der Apostel Paulus gebetet, in Liebe verknüpft zu sein. Es war ein apostolisches Gebet. Wäre interessant, mal eine Umfrage zu machen. Was fällt euch zu apostolischem Gebet ein? Wer von uns hätte da heute gesagt, ja, apostolisches Gebet heißt, dass eine Gemeinde getröstet und in Liebe miteinander verknüpft ist. Wir verbinden damit oftmals was Gehyptes, vierte Dimension oder irgend sowas. Ja, und Jesus betet selber. Jesus betet, dass sie alle eins seien, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und Bickel erklärt das so, dass Einheit untereinander unsere Hauptverwundbarkeit und unsere Hauptschwachstelle ist, weil Jesus eben im hohepriesterlichen Gebet darum betet. Also es ist deshalb extrem wichtig, miteinander in Einheit zu sein. Es ist nicht nur, damit sich netter zusammenleben lässt, sondern das ist unter einer permanenten, kann man sagen, dämonischen Attacke. Also es ist nicht nur unsere eigenen Schwachheiten, die uns auf den Senkel gehen. Ich glaube, dass auch in der unsichtbaren Welt dort bestimmte Verstärker ständig am Agieren sind. Na? Ich höre was der andere vielleicht gar nicht so gemeint hat. Oder das typische Beispiel, Konflikte über E-Mail-Schriftverkehr zu klären, geht daneben. Epheser 4 nochmal, Vers 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Langmut wird im Englischen mit wörtlich lange leidend wiedergegeben oder long suffering. Das heißt, ich muss lange leiden von den anderen ertragen. Das drückt es noch ein bisschen besser aus. Langmut, ja, okay. Ich habe da zweimal auf der rechten Fußzehe getreten. Ja, ich bin langmütig, ich vergebe dir. Sondern es hat was mit Leiden zu tun. Ich sehe den anderen jede Woche wieder. Und der sitzt wieder in meiner Hausgruppe. Und ich komme mit dem klar, der immer dies, das, jenes in der Hausgruppe ablässt. Also ich muss es lange ertragen können, ungerecht behandelt zu werden. Ich bin da nicht der Checker drin, aber die Bibel fordert uns dazu auf. Was Bickel sagt, ist auch, wie Paulus, der darum kämpft, wir sollen eifrig bemüht sein um die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens. Das heißt, Einheit zu bewahren ist Arbeit und es ist eine Fähigkeit, die trainiert werden muss. Und fällt mir wieder das Zitat von Prinz wie lernen wir ausharren durch ausharren? Also ich glaube, wir lernen, Einheit zu trainieren, indem wir mit Menschen klarkommen müssen, die vielleicht ein bisschen anders ticken als ich und die mir auf der Sympathieskala vielleicht nicht bei 98,9 oben stehen. 1. Korinther, ich ermahne euch, aber ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid. Zusammengefügt. In derselben Gesinnung, in derselben Denkweise, in derselben Überzeugung. Im Englischen steht dort gibt es das Wort Judgment, heißt einerseits Urteil oder Bewertung. Also wir richten Dinge, richten bedeutet, wir bewerten, wir beurteilen Dinge gleich. Es geht nicht darum, dass wir alle früh Erdbeermarmelade aufs Brötchen essen müssen, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinde in den Hauptpunkten dieselbe Gesinnung haben oder als Gruppe, wo auch immer wir stehen. Wir sollen dieselbe Gesinnung haben. Wir sollen nicht alle das Gleiche in jedem Punkt denken, weil das, ja, genau. Also wir sollen nicht alle das Gleiche in Punkten denken, wo uns einfach die Freiheit gegeben ist. Zum Beispiel, ob ich Aprikosenmarmelade oder Erdbeermarmelade aufs Brötchen schmiere. Genau. Wir halten also in Demut miteinander zusammen. Wir schreiben dem anderen nicht vor, Beispiel. Ja, also ab 15. Oktober zieht mein Kind eine Downweste an. Also wenn das dein Kind nicht macht, dann hast du geistlich ein Problem. Das klingt affisch, aber wir alle haben solche Haltungen in unserem Herzen. Der andere ist bekloppt, weil der was nicht so macht wie ich. Ja, genau, also in den Punkten, wo uns die Bibel Entscheidungsfreiheit lässt, sollen wir das auch so belassen, weil das würde ansonsten zu Gesetzlichkeit, Enge und Kontrolle und absoluter Unfreiheit führen. Philipper 2, Vers 2 bis 4. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Wie bin ich eines Sinnes, indem ich nicht nur auf meins, sondern auch auf das des anderen schaue? Ich bin nicht eingenommen von meiner 110% geistlich richtigen Sichtweise, sondern ich nehme die Sichtweise des anderen wahr und ich nehme auch natürlich die Probleme des anderen wahr. Ich drehe mich nicht um mich. Genau. Wir gehen mal weiter, wenn es wackelt quasi in Beziehung. Sprüche 18, Vers 19. Ich wollte eigentlich ein Bild mitbringen, aber ich habe kein so richtiges geeignetes gefunden, was das im Ausdruck, also was, wo man sieht, weil es geht um eine befestigte Stadt. Der Schlachter schreibt, Sprüche 18, Vers 19. Ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Und Zerwürfnisse oder Streitigkeiten sind wie der Riegel einer Burg. Ich sag mal, eine moderne Luftwaffe wird jetzt eine befestigte Stadt nicht mehr beeindrucken und auch kein Burgriegel. Aber, nochmal kurz zurück. Die New International Version gibt es wieder mit Moment, jetzt habe ich mich selber rausgeschmissen. Moment. Ein gekränkter oder ein verletzter Bruder. Hier steht ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat. Aber es geht in diesem Vers. Ein Bruder, der von mir gekränkt worden ist, der von mir verletzt worden ist, ist schwerer einzunehmen oder zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Genau. Ja. Also es geht hier nicht darum, dass man mal schlecht gelaunt ist, man macht eine schrullige Bemerkung und man entschuldigt sich danach sofort wieder und sagt, ja, okay, ist vorbei. Sondern es geht um etwas, was über einen langen Zeitraum, was über einen Prozess gekommen ist. Vielleicht einfach durch meine Art den anderen verletzt habe. Ziel einer befestigten Stadt ist es, den anderen draußen zu halten. Ganz simpel. Also, das heißt, ich erzähle dir nicht mehr, wie es mir geht. Ich erzähle dir nicht mehr, was mein Herz bewegt. Du bleibst draußen, du hast mich verletzt. Und vor der Herausforderung stehen wir. Wir werden verletzt. Also, schon allein ein verletzter Bruder. Wir sollten relativ nüchtern darüber sein, wir können verletzt werden von unseren Brüdern oder denen, die uns nahestehen. Das heißt, um eine befestigte Stadt einzunehmen, brauche ich also eine Taktik oder eine Planung. Nee, Moment, ich springe nochmal zurück. Ich habe kein Bild mitgebracht, aber ich habe nochmal gelesen, es kennen ja alle die Schlacht von Verdun als schreckliches historisches Beispiel. Und ich habe so gelesen, die haben die Stadt schon im 17. Jahrhundert oder so angefangen zu befestigen, haben die Ende des 19. Jahrhunderts weiter befestigt mit moderneren Festungsanlagen. Und es sind, wenn die Zahlen so stimmen, die Schlacht ging von Februar 1916 bis Dezember 1916. Und in der Zeit sind nur an dieser kleinen publischen Stadt, ich glaube, das ist heute eine Stadt von 30.000 Einwohnern, wird es wohl sicherlich auch damals gewesen sein, hat aber aus Sicht der Militärs wahrscheinlich eine strategisch wichtige Position gehabt. sind 320.000 Menschen gefallen. Also es ist unvorstellbar, innerhalb nicht mal eines Jahres auf einem kleinen Fleckchen Erde über 300.000 Menschen sinnlos einen Tod sterben zu lassen. Und das war das Ergebnis einer befestigten Stadt. Wäre die Stadt nicht befestigt gewesen, wären die da einfach durchmarschiert oder vorher aufgehalten worden, was weiß ich. Es geht nur nicht darum, wer den Krieg hätte gewinnen sollen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ja, und ich finde, das drückt es trotzdem gut aus. Die Stadt, die ist über mehrere Jahrhunderte kontinuierlich mehr befestigt worden. Und genauso ist das in unseren Beziehungen. Je mehr wir uns befestigen, desto schlimmer wird es für die anderen, die Beziehung zurückzugewinnen. Wobei wir oft so handeln, gut, okay, gebe ich auf, gehe ich woanders hin. Ist oft unsere Reaktion. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott keinen Gefallen an dem hat, der sich zurückzieht. Relativ simpel runtergebrochen. Und genauso für den anderen. Also es waren wohl 170.000 Franzosen und 150.000 Deutsche, die dort gefallen sind. Das heißt, auch die Opfer auf eigener Seite, eine befestigte Stadt zu halten, waren 170.000 Tote. Das ist eine Zahl, die können wir uns nicht vorstellen eigentlich. Ein Schlachtfeld über Monate übersät mit Tausenden von Leichen. Sinnlos gestorben, weil jemand diese Stadt befestigt hat. Genau, also für mich hat es sehr gut ausgedrückt, was das Resultat einer befestigten, eines verletzten, zurückgezogenen Herzens ist. Es erfordert Opfer auf meiner Seite und Opfer auf der anderen Seite, der dort reinkommen will. Genau. Ja, also es erfordert also eine Strategie, um einen verletzten Bruder oder eine befestigte Stadt zurückzugewinnen. In gesunden Beziehungen spürt man oft einen Geist der Freiheit. Und in beschädigten Beziehungen verspürt man einen verschlossenen oder abwehrenden oder sich schützenden Geist. Man misstraut dem anderen, selbst wenn der andere einen umarmt, man unterstellt was Schlechtes, man ist auf Vorsicht eingestellt gegenüber dem anderen. Und es geht auch an der Stelle ein verletzter Bruder. Das heißt, es geht um Vertrautheit. Es geht nicht darum, dass mir aus einer anderen Abteilung, aus 350 Kilometer Entfernung, mir jemand ein freches E-Mail geschrieben hat und ich das abhake, sondern es geht darum, dass jemand, der mir nahe steht, mich verletzt hat. Oftmals entsteht in den vertrautesten Beziehungen, Stichwort Ehe, Verachtung und Respektlosigkeit füreinander. Je mehr man mit dem anderen vertraut wird, desto leichter ist es, Verachtung füreinander zu empfinden. Genau. Und der Punkt ist, das geht nicht schon alleine vorüber, sondern das muss angesprochen und behandelt werden. Weil auch gerade bei Ehesituationen, es kann 10, 15 Jahre brodeln und irgendwann explodiert es. Es muss behandelt werden. Unsere erste Verantwortung ist immer, dass unsere Ehe, eine gute, wenn wir Ehen haben, eine gute Beziehung widerspiegelt oder wir in einer guten Beziehung leben und dann als zweiten Schritt oder parallel dazu in guten Beziehungen um die vertrauten Menschen um uns herum zu leben. Genau. Wie gesagt, auch speziell Kinder. Er geht davon aus, dass rebellische Kinder, dass das nicht nur eine Phase ist. Sicherlich haben die alle irgendwo einen Grundochse drinne, den man behandeln muss. Aber ja, es geht jetzt, wenn jetzt ein Kind permanent rebellisch ist, dann sagt er, es verarbeitet einen Beziehungsschmerz. Ja, das ist jetzt keine Psychologiestunde und Bickel ist auch selber kein Psychologe, aber es ist ein Punkt dran. Kinder permanent rebellisch ist nicht nur so eine Phase, sondern die verarbeiten Schmerz in Beziehungen. Oder wir dienen zusammen im Lobpreisteam, wir leiten zusammen eine Hausgruppe, wir leiten zusammen eine Gemeinde. Wir müssen darauf aufmerksam sein. Wir müssen aufmerksam sein, die Beziehung zwischen den mir Vertrauten zu bewahren. Genau. Genau. Also besonders eben zwischen Leuten, die zusammen dienen, weil dort kann es ganz schnell knacken. Also ich habe das selber erlebt. Jemand, mit dem ich zusammen diene, kauft sich ein neues Fahrrad. Der fährt aber nach meiner Wahrnehmung fast nie Fahrrad. Und ich mache eine spöttische Bemerkung. Ja, schön, steht es dann im Keller oder irgend sowas. Das finde ich nicht so schlimm, vielleicht in dem Moment. Der andere findet es total daneben. Das ist total gemein. Jemand kauft sich was Neues und der andere sagt, ja, schön, dass es dann im Keller steht oder irgendeine abfällige Bemerkung. Und das sind alles solche kleinen Dinge, die sind jetzt noch nicht schlimm. Und da kann man auch sagen, ey, was fand ich blöd, dass du das vorhin gesagt hast oder irgendwie so. Aber sowas zerstört und nesselt und macht kaputt. Ich muss also als konkrete Aufgabe aufmerksam sein. Die ganzen Stellen, die wir vorhin gelesen haben, erbaut es den anderen, was ich sage, oder verspottet es den. Merkmale einer verletzten Beziehung sind Sarkasmus, Berührungen widerstehen, speziell auch in Familien, Kindern, die vielleicht vor Umarmungen zurückschrecken. Eine Beziehung kann fade werden, es muss nicht gleich eine explodierte Krise sein, aber die Beziehung hat den Charakter von fad. Lässt sich einfach prüfen, wen lädt man heute Abend noch ein? Oh nee, den nicht. Irgendwie, man fängt an, sich nach Alternativen umzuschauen. Je größer die Gemeinde, desto einfacher geht das. Aber ja, es ist einfach so. Aber ich glaube nicht, dass Gott das will. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt, wo jemand sagt, die zwei erstmal auseinander, das geht so nicht mehr. Aber prinzipiell sollen wir nicht, es gibt Gemeinden, die sind vielleicht nur 20 Leute groß, dann heißt das, ich gehe zur nächsten Gemeinde, wenn ich die Beziehung aufgebe. Bei uns in unserer Gemeinde sind mehrere hundert Leute. Es gibt Leute, die surfen von einer Beziehung zur nächsten. Die catchen die aus, jetzt bin ich hier angestoßen, okay, nächste Beziehung. Und wir kommen aber in Positionen, wo Gott nicht locker lässt, wo Gott sagt, wir bleiben an dieser Beziehung dran. Gott will, dass wir was begreifen und dass unser eigener Charakter verändert wird. Ja, genau. Wir müssen zeitig reagieren, wenn wir diese Merkmale erkennen. Wir müssen Gott um Hilfe bitten. Wir müssen Gott konkret darum bitten, als ersten Schritt, dass er uns eine Information gibt, wie wir uns vor dem anderen demütigen können. Wir sollen Gott darum bitten. Nicht einfach nur, Herr, hilf, dass der andere das jetzt kapiert, sondern Herr, zeig mir, wie demütige ich mich in dieser Beziehung. Ich denke, wenn es jetzt gekracht hat oder druckig war zwischen meiner Frau und mir, habe ich manchmal trotzdem einfach gebetet, oh Herr, hilf, du musst irgendwas machen. Und das hört Gott auch. Und es hat oft, jedes Mal hat es dann wieder entspannt und Gott hilft da irgendwie. Das muss man wirklich sagen. Also selbst dieses simple Gebet kann ich sprechen, aber wir müssen konkret Informationen von Gott erbitten. Wie kann ich dem anderen eine Freude machen? Wie kann ich dem anderen zeigen, du bist wertvoll? Oder auf was reagiert der andere? Und ich glaube, dass Gott einem da eine Information geben kann, was den anderen, wo quasi ein bisschen Festungsmauer bröckelt. Ne? Ich will weiterhin auf was eingehen, was ich vorhin schon angedeutet habe, was wir sprechen. Ein Satz sagt er noch, den sage ich einfach, gebe ich so weiter. Verwundung kann vorhanden sein, selbst wenn ich mich nicht verwundet fühle, kann ich trotzdem schon verwundet sein. In faden Beziehung sein, zwischenmenschlich, mangels an Wärme, selbst wenn ich es nicht wahrnehme. Sprüche 15, Vers 4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit an ihr verwundet den Geist. Im Englischen steht dort Perversion, also Perversion, Verdrehtheit. Verdrehtheit meiner Zunge, Verkehrtheit meiner Zunge verwundet den Geist. Die häufigste Form, Beziehungen zu verderben, ist eine verdrehte, verkehrte oder auch pervertierte Rede. Und zwar das Gegenteil von heilsam. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. In der amerikanischen Standardübersetzung steht dort soothing, was so viel bedeutet wie beruhigend, besänftigend, lindernd, tröstend, beschwichtigend. Wenn meine Zunge oder meine Sprache so ist, dann kreiert das einen Baum des Lebens. Darum ging es doch gestern, glaube ich, auch, ne? Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens. Genau, da war ich noch nicht da. Aber Verdrehtheit in ihr verwundet den Geist. Die amerikanische Standardübersetzung gibt es mit Crush wieder, also zerquetschen, vernichten, zerdrücken. Ich finde, das drückt für mich noch ein bisschen besser aus. Eine heilsame, beruhigende, besänftigende, lindernde Zunge bewirkt Gutes in Beziehungen, ein Baum des Lebens, aber Verdrehtheit, unheilsame Rede, vernichtet den Geist des anderen. Genau. Und auch meinen eigenen. Wie spreche ich mit anderen oder was sind Beispiele von Vertreterrede, unheilsame Rede, unfaire oder zu negative Kritik können Beispiele sein, Sarkasmus, was in diesen amerikanischen Serien viel ist, dieser sogenannte Sitcom-Humor, diese gibt es bei uns, also gibt es ja auch übersetzt, wo die immer so aus der Situation her Witze über die anderen machen. Und es geht immer darum, kennt jemand Al Bundy, schrecklich nette Familie, ist ein extremes Beispiel dafür, wie jetzt die aktuellen Serien sind, weiß ich nicht, bestimmt noch schlimmer. Aber permanent wird der andere, werden die Schwächen des anderen bloßgestellt auf eine humorvolle Art und Weise. Und ich habe manchmal überlegt, auch selbst die Schauspieler, die das nur spielen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die glücklich sind, die müssen sich eigentlich hassen nach der Show. Also selbst wenn die so tun, als ob die sich noch mögen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wenn das meine tägliche Arbeit ist, Witze über den anderen zu machen und dumme Sprüche über den anderen abzulassen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die gemütlich eine Tasse Kaffee miteinander trinken können. Also Sitcom-Humor hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Leichtfertige Witze über die Fehler des anderen verletzen den Geist des anderen. Was auch verdrehte Rede sein kann, kann eventuell richtige Korrektur zur falschen Zeit im falschen Ton sein. Das ist auch ein Beispiel verdrehter Rede. Es ist nicht heilsam. Es ist wichtig, eine Balance zwischen Lob und Kritik zu halten. Gibt es jetzt kein Gesetz dafür, aber Bigel sagt so, vielleicht 10-mal loben, um eine negative Äußerung aushalten zu können. Also sieht man am besten mal in den eigenen Kindern. Wenn ich permanent mein Kind für was kritisiere, was es noch nicht schafft, oder selbst wo es wirklich mit Absicht aus Bockigkeit einen Fehler macht, dann und aber nie dazwischen Zeiten habe oder häufig Zeiten habe, wo ich mein Kind bestätige oder meinen Partner bestätige, das führt zur Zerstörung. Also oder selbst ein 1:1 Verhältnis. Du siehst aber heute hübsch aus. Oh, blöde Schuhe. Wärst du 1:1. Aber das... aber das führt zu Zerstörung, ne, wenn das permanent so gelebt wird. Ne. Das heißt, heilsame Rede erfrischt das Herz. Ich rede Dinge, die heilsam sind für den anderen. Und ich mache keine sarkastischen, ironischen Sprüche ständig in Gegenwart des anderen. Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Oder im Englischen unheilsam, wörtlich übersetzt. Kein unheilsames Wort soll aus eurem Mund kommen oder korrupt oder verdorben, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das sind also die Worte, die aus unserem Mund kommen können. Das heißt, wenn ich verwundete Beziehungen habe, ich stelle mir selber die Frage, welche Worte kommen aus meinem Mund? Kann ich damit eine Festungsmauer brechen? Kann ich damit jemand anderes dazu animieren, mit mir Gemeinschaft zu haben? Oder kommen aus meinem Mund zerstörerische, gemeine Worte. Genau. Macht auch Sinn, vielleicht mal, wenn man einen Partner hat, seinen Partner zu fragen, wie der das empfindet, wie ich mich gegenüber dem anderen verhalte, weil manchmal merkt man es selber nicht. Genau. Epheser 4,30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wie gesagt, wir betrüben mit unheilsamer Rede nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch den Geist des Hörers und unseren eigenen Geist. Es kann also ein normales Gefühl werden, mit einem betrübten Geist zu leben. Und das darf nicht sein. Genau. Je mehr unheilsame Rede, desto weniger werden wir uns unseres betrübten Geistes bewusst. Genau, ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, die Schauspieler, die solche Serien drehen, die können vielleicht doch eine Tasse Kaffee zusammen trinken, weil die es gar nicht mehr merken. Ja, ich denke das. Ich denke, dass wenn es eine Atmosphäre von, oder manche erleben das auf Arbeit, in Pausen, wo einfach nur dumm über den anderen gespottet wird oder respektlose Bemerkungen gegeneinander geäußert werden, man kann zusammen da sitzen und es gar nicht mehr spüren, weil man es einfach gewöhnt ist. Genau. Wahrscheinlich genauso wie mit anderen Dingen, an die man sich einfach gewöhnt. Aber das ist ein betrübter Geist und das ist nicht normal, so zu leben. Genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, was mir noch eingefallen ist dazu, mein eigener Geist kann auch betrübt werden, wenn ich nicht selber solche gemeinen Dinge spreche oder unheilsame Dinge spreche. Mein Geist kann auch betrübt werden, wenn andere in meiner Gegenwart ständig kritisch über andere reden oder jemand anders abservieren. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, der, und ich weiß, eine Personengruppe hat der schon abgeurteilt und der redet ständig schlecht oder schnell und hart über andere, das kann meinen eigenen Geist betrüben, das kann mich entmutigen, auch wenn ich nicht davon betroffen bin, auch wenn der andere mir absolut positiv zugeneigt ist, aber es kann mich betrüben, zu erleben, wie der andere schlecht über Dritte spricht. Genau. Und ich fange dann selbst mich und ich fange dann selbst an, mich gegenüber der Person zu verschließen, weil ich will keine abkriegen. Ich will nicht verletzt werden. Das kann eine Folge davon sein. Das heißt, wie wir es gemerkt haben, gute Beziehungen sind also eng mit Rede verbunden. Also hast du Schwierigkeiten, Freunde zu bekommen, dann kann es vielleicht daran liegen, was so über deine Lippen kommt den ganzen Tag. Genau. Jakobus 3, 2. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und Vers 6. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Und was ich sehr bezeichnend fand, das heißt, Lästern oder negatives Reden innerhalb von Beziehungen kann in Bereichen meines Lebens kann verbunden sein mit Suchtverhalten in meinem eigenen Leben. Weil es heißt, Moment, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter den Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Das heißt, unheilsame Rede, den Umkreis des Lebens ist mein Leben, mein Alltag, was mein Leben ausmacht. Und mein Leib, eben mein Leib, das, was mich ausmacht. Und das heißt, wenn ich negativ oder schlecht, verkehrt, unheilsam rede, dann kann es Suchtverhalten in meinem eigenen Leben führen und das selber verstärken. Unmoral und unsaubere Rede sind dynamisch miteinander verbunden. Jugendliche Lüste, 2. Timotheus 2, 22 und das Zügeln unserer Zunge, was ich eben gelesen habe, sind miteinander verbunden. Nicht nur offensichtlich sexuell unreine Rede, sondern jede unheilsame Rede in Beziehung mit Freunden beeinflusst in vielerlei Weise das Gebiet der Lust in unserem Herzen. Abhängigkeiten sind mit der Art und Weise verbunden, wie man redet. Ich lese nochmal. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Das heißt, den ganzen Leib im Zaum zu halten, betrifft meine körperlichen Lüste und mein Verlangen. Das heißt, wenn ich meine Worte im Griff habe, dann habe ich auch meine körperlichen Lüste und meine körperlichen Verlangen im Griff. Vers 6. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Ungöttliche, unheilsame Rede bringt ein negatives Feuer, eine negative Leidenschaft in meiner Persönlichkeit hervor. Genau, oder Persönlichkeit oder unser Wesen, wie ich schon gesagt habe, können wir in dem Fall für den Leib einsetzen. Genau. Ja, Zunge, die von der Hölle in Brand gesteckt ist. Das heißt, wenn Satan uns von etwas abhängig machen will, dann versucht er, uns zuerst auf dem Gebiet unserer Zunge zu gewinnen, weil es besteht ein enger Zusammenhang zwischen unheilsamer Rede und den Lüsten in meinen Gliedern. Genau. Es ist unmöglich, eine normale Beziehung zu führen, wenn die Beziehung verwundet ist. Die Probleme gehen nicht von allein weg. Also als Vergleich, ich kann nicht über eine 5-Tonnen-Brücke mit einem 40-Tonner drüber fahren. Ich muss erst investieren, damit die Beziehung wieder normal belastungsfähig ist. Also es erfordert Einsatz von mir. Nicht nur, er wird schon irgendwann wieder, sondern so wie ich es vorhin gesagt habe, Gott konkret bitten, was kann ich tun, was muss ich tun, wie demütige ich mich, damit diese Beziehung heile wird, damit diese Beziehung in deine göttliche Bahn hineinkommt. Genau, Gott um Einsicht bitten, wir sollen Gott um Einsicht bitten, wie wir selber zu der verwundeten Beziehung beigetragen haben, weil wir Gott nicht um die Heilung einer Beziehung bitten können, wenn wir ihn nicht darum bitten, auch unseren eigenen Mangel zu offenbaren. Wir müssen selber bereit sein, Herr, zeig mir, wo liegt es an mir, was habe ich falsch gemacht. Genau. Verwundete Beziehungen werden nicht durch ein Treffen oder ein klärendes Gespräch oder ein Ereignis wiederhergestellt, sondern das ist ein Prozess, genauso wie es ein Prozess ist, wie es gekommen ist. Also ständig der andere 3 Jahre gemein geredet oder kleine Humorspitzen, die den anderen über 3-4 Jahre verletzt haben. Und genauso wie das als Prozess gekommen ist, muss ich bewusst investieren, heilsame Rede investieren, damit die Beziehung als Prozess wieder in Ordnung kommt. Also wir können uns davon verabschieden, ja, wir klären das und wir bitten uns um Vergebung. Das ist alles wichtig. Wir müssen sagen, ja, wir vergeben uns und jetzt geht's weiter. Aber deswegen ist die Wunde nicht gleich geheilt, sondern manchmal muss man halt ein anderthalbes Jahr Salbe auf eine Stelle aufbringen. Und wir bringen Salbe auf, indem wir heilsam gegenüber dem anderen sprechen. Genau. Genau. Wenn wir Probleme in Beziehungen haben, dann müssen wir planen, auch den anderen darauf anzusprechen. In einer bittenden oder in der Form eines Gesuchs, wenn man es so schön ausdrücken kann. Und zwar soll man das Problem mit der Person besprechen, mit der das Problem existiert, und nicht über dritte Personen das verarbeiten. Ne? Matthäus 8, Vers 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Es geht hier nicht nur um skandalöse oder schockierende Sünden, die der andere abgelassen hat, sondern wenn mein Bruder oder die mir nahestehenden mich nach meiner Sicht unfair behandelt haben, dann, Stichwort unter vier Augen, gehe ich zu ihm hin und versuche das mit ihm zu besprechen. Und ich rede nicht mit anderen über die Wunde, die er mir zugefügt hat, bevor ich nicht versucht habe, an den Bruder ranzugehen. Genau. Also nochmal, wir sollen nicht erschrocken sein, wenn uns ein Bruder verletzt, weil wir können sicher davon ausgehen, dass wir, ohne dass wir es gemerkt haben, andere auch schon verletzt haben. Weil die Bibel regelt solche Fälle. Also wenn von Verwundungen und solchen Dingen die Rede ist, dann muss es uns im Alltag begegnen. Ja. Er sagt, wie gesagt, wir können beten und Gott gibt uns Gnade für die Beziehung, aber oftmals beten wir, lassen aber aus mangelndem Mut oder Entschlusskraft den wichtigen zweiten Teil weg, zu meinem Bruder hinzugehen und ihn auf angemessene Art und Weise anzusprechen. Das erkläre ich noch. Genau. Wenn wir eben keinen Frieden haben und nicht zu dem hingehen, der uns gegenüber schuldig geworden ist, dann erzählen wir es höchstwahrscheinlich anderen, und die Bibel fasst das unter Verleumdung oder übles Nachreden zusammen. Und wir bezeichnen es eben oft fälschlicherweise als Verarbeiten. Mit einer dritten Person oder mit einem Freund zusammen verarbeiten. Ich denke, dass es durchaus legitim ist, wenn man jetzt einen Ehepartner hat, zu sagen, ey, wie empfandst du das heute Abend? Was hat denn der da gesagt? Und es ist manchmal hilfreich, dass der andere einen wieder runterbringt. Sagt, nee, das hast du nur so gesehen, oder entspann dich wieder oder wie auch immer. Das hilft manchmal. Also ich muss das nicht in mich reinkeulen und ich habe 3 Tage schlechte Laune, bis ich mich entschlossen habe, zu dem hinzugehen. Sondern es ist ein Privileg, doch mit einem Ehepartner darüber zu sprechen, weil es dann oftmals irgendwie auch ein bisschen entwirren wird. Genau. Und was ich gut fand, was Bickel gesagt hat, ist, wenn da der Sinn ist, zu meinem Bruder hinzugehen oder dem, der mich verletzt hat, was ja Verletzungen, wie gesagt, treten ja in einer vertrauten Beziehung auf. Nicht, jemand will fremd, hat mir eine E-Mail geschrieben, hake ich ab, war eine Frechheit, tschüss. Aber er sagt, warum es so wichtig ist, zu dem hinzugehen ist, wenn wir den Bruder von Angesicht zu Angesicht sehen, dann verspüren wir wieder Liebe für den anderen. Und es ist viel schwieriger, wenn wir mit einer dritten Person über den reden, fällt uns viel leichter, den anderen abzuurteilen, als wenn wir ihm ins Angesicht schauen und sagen, ha, eigentlich mag ich den doch, eigentlich habe ich dich lieb und deswegen spreche ich jetzt mit dir darüber. Genau. Was vorhin die Stelle, die ich zitiert habe? Ja, okay. Okay. Ja, man kann vielleicht eine Regel draus machen. Was ich dem anderen nicht ins Gesicht sagen kann, sollte ich vielleicht auch nicht mit den anderen dann ausführlich besprechen. Ich denke aber trotzdem, es geht nicht darum, dass man bei jeder Kleinigkeit, wo der andere mal einen Aussetzer hat, sprachlich und was Doofes sagt, da muss ich dann nicht jedes Mal gleich zu dem hinrennen und sagen, oh ja, das hat mich verletzt, Bruder, und ach, irgendwie, sondern ich denke, es hat was mit Reife damit zu tun, unterscheiden zu können, wo hat mein Bruder mich tatsächlich verletzt, beziehungsweise kann es auf einen Defekt in meiner eigenen Seele hindeuten, wenn ich bei jedem augenscheinlich verletzt bin. Es gibt sicherlich Situationen, wo mein Bruder nicht merkt, dass er mich verletzt hat, aber immer gleich verletzt zu sein und dann zum Bruder hinzurennen, ist auch eher zerstörerisch. Also man kann es vielleicht auch wieder mit einer Ehe vergleichen. Wenn ich meinem Partner immer alles gleich ansage, was mich jetzt gerade wieder, oh, das hat mich, und also dann hat man keine Lust mehr mit dem anderen irgendwann. Ne? Das kann sich zerstörerisch aussagen. Nicht immer gleich alles ansprechen und vorhalten, weil das verdirbt definitiv die Atmosphäre. Also wir müssen unterscheiden, ob jemand unausgeschlafen ist und einen blöden Spruch abgelassen hat und ich sage, gut, okay, gehe ich drüber, weil ich weiß grundsätzlich, der andere hat mich lieb und der mag mich und bitte? Ich kenne sein Herz, genau. Ja, also das gilt es zu unterscheiden. Wir sollen es nicht losrennen und sagen, ja, übrigens heute früh die Äußerung am Frühstückstisch, das fand ich gemein, dass du dich lustig gemacht hast, dass ich ein bisschen mehr Marmelade aufs Brötchen als du gemacht hast. Ja, es klingt, ne? Also solche Dinge sollen wir nicht tun, weil, denk daran, Langmut, lange leidend. Also, ne? Ja, es ist so. Also es muss eine Ausgewogenheit da sein. Es gibt Situationen, wo wir sagen, ich muss meinen Bruder darauf ansprechen. Und ich sage das nicht, weil ich das immer richtig gemacht habe. Es liegt sehr schnell nahe, jemand lässt was Dummes ab und man geht hin und sagt, oh ey, das, was da gestern ist, das war ja voll daneben oder so. Oder gerade vielleicht unter Leitern. Die treffen sich danach nach einem Jups und regeln so aus, was der andere so abgelassen hat im Jups. Ist ein bisschen eine Grenzwanderung. Man muss sich austauschen über Dinge, die stattfinden und auch über das, was andere Personen ablassen. Aber genau. Wie spreche ich einen Bruder gottgemäß an? Oder meine Schwester? Ja. Okay. Genau. Ja. Wie spät ist denn das eigentlich jetzt? Kurz vor 3:45? 12. Gut, dann rasse ich schnell noch durch. ja, ich wusste es nicht. Sonst hätte ich gedacht, wir machen mal 5 Minuten Break, aber ich glaube, das bringt nichts. Wollt ihr 5? Ja? Also wirklich nur 5 Minuten, sonst schaffen wir es nicht. Ja? Okay, weiter geht's. So. Okay, genau. Wie spreche ich einen Bruder oder eine Schwester, die wir alle festgestellt haben, gottgemäß an? Zunächst muss ich Gott um seine Sichtweise des Konflikts bitten. Und ich muss Gott darum bitten, dass er mir meine eigene Schwachheit aufzeigt und meine eigene Schuld in der Situation aufzeigt. So demütige ich mich selbst. Und ich bete, bevor ich den anderen anspreche, bete ich zu Gott, dass er auch das Herz des anderen vorbereitet. Dass Gott zu dem Herz des anderen spricht. Genau. Und trotzdem können wir offen sein und sagen, ich teile Gott ganz offen mit, was bewegt mich dazu, wie geht mir es damit, was der andere, sage ich mal, abgelassen hat, in Anführungsstrichen. Wir können das Gott ehrlich sagen. Als zweites bitten wir Gott um seine Sichtweise für die andere Person, dass unser Bild wieder gerade gerückt wird. Somit verändert sich meine Einstellung. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Ich rede dann zu einer Person, die in Gottes Augen würdig ist und eine Berufung hat, wenn ich Gott darum gebeten habe. Zeig mir, wie siehst du die Person? Genau, ich rede dann nicht nur zu einer Person, die gemeinsamer gewesen ist, sondern zu einer Person, die eine Bestimmung in Gott hat und die zur Familie dazugehört. Genau. Galater 6,1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht und gebt dabei Acht auf euch selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Das heißt, ich spreche meinen Bruder in Sanftmut an, ich gestehe zunächst meine eigenen Schwächen und mein eigenes Versagen in Verbindung mit dem speziellen Vorfall ein, wenn ich meinen Bruder anspreche. Nicht nur, ich will einfach, dass der andere aufhört, gemein zu mir zu sein, sondern Spiegel sagt, so Gott will nicht, dass unser Leben einfach, sondern bedeutsam ist. Genau. Wenn ich den anderen anspreche, ich konfrontiere den nicht mit Fakten, gestern hast du das gesagt, sondern ich frage den Bruder, der es in meinen Augen versaut hat, was hast du damit gemeint oder was hast du gedacht, als du dir das gesagt hast? Ich konfrontiere ihn nicht in einer anklagenden Art und Weise. Genau. Und den Bruder darum bitten, erklär mir das bitte, wie hast du das gemeint, weil mir geht es innerlich damit so und so, was du gestern gesagt hast. Genau. Genau, ich sage meinem Bruder, wie ich fühle, was ich ihn sagen gehört habe, wie es für mich klang, also dieses alte Ding, Ich-Botschaften senden, um dem Bruder oder der Schwester den Freiraum zu geben, darauf antworten zu können und seine Sichtweise, was hat er damit gemeint oder sie damit gemeint, ausdrücken zu können. Ich treffe keine Aussagen über den Bruder, sondern ich beschreibe, wie ich mich fühle. Zum Beispiel Mike Bickle, IHOP, kennt die meisten unter euch. Die haben ja dieses 24-Stunden-Gebet und er nimmt auch ein Beispiel daraus. Zum Beispiel sagt einer zu ihm, sing weniger dabei und er sagt, was hast du dabei gedacht? Ich habe gedacht, du willst mich nicht mehr im Team haben, du willst mich nicht mehr. Und er sagt dann, nee, ich wollte nur, dass der hinten, der Schüchterne, dass der auch mal was singt. Ich wertschätze deinen Dienst und das ist gut. Alles, was ich damit wollte, du solltest mal kurz zurückschrauben, damit der da hinten die Gelegenheit bekommt. Und es ist alles in Ordnung. Genau, und nicht zu dem Bruder hingehen und sagen, ich wusste, dass du unsensibel bist, einen Kontrollgeist hast, mich aus dem Team werfen wolltest, sondern dem anderen die Möglichkeit geben, sich zu erklären. Genau, und was er aussagt, was ganz wichtig ist, hat er wohl aus Eheseminaren gelernt, wenn ich mit dem Partner nicht in Frieden bin, dann nicht den anderen um eine Veränderung zu bitten. Also es müssen sich erstmal die Wogen geklettet haben. Also als Junge habe ich immer getrotzt erstmal und dann war ich oft da ansprechbar und das hilft auch manchmal im Erwachsenenalter, zu sagen, okay, erstmal 10 Minuten oder eine Stunde auseinander, dass ich die Wogen kletten und dann kann man mit dem anderen wieder sprechen. Man kann nicht den Konflikt in der Situation sofort regeln. Es muss erstmal wieder ein bisschen runtergefahren sein. Aber man sollte auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, um es erst noch mehr sickern zu lassen mit 5 anderen und das Monsterding, was der andere abgelassen hat, wird dann immer gemeiner. Also vielleicht wie nur eher schnell wieder auf den anderen zuzugehen. Genau. Und genauso ist es andersrum, wenn Leute mich ansprechen, dann soll ich angemessen darauf reagieren. Wegen unserer natürlichen Gefallen, menschlicher Natur, sind wir alle auf uns selbst gerichtet, von uns eingenommen und verstehen deshalb nicht, was der andere will. Wir müssen also eine Einstellung haben, dass wir nicht perfekt sind und dass jemand anders uns darauf hinweisen könnte. Unser Fehler besteht in der Tatsache, dass wir es vermasseln und das meiste davon nicht bemerken. Genau. Wir sollten also nicht überrascht sein, wenn uns jemand anspricht, wir sollten nicht schockiert sein oder so, sondern unsere Einstellung sollte sein, okay, oftmals vermassel ich es wahrscheinlich und ich merke es oftmals nicht. Genau. Wir müssen unsere gefallene menschliche Natur ernst nehmen. Ich merke oft nicht, wie ich andere verletze, weil ich mit meinen eigenen Emotionen und Gedanken beschäftigt bin. Also sollte meine Reaktion nicht sein, wie kannst du es wagen, sondern was soll ich tun, sag es mir. Wir müssen zugänglich sein für Korrektur. Und es geht nicht nur um vordergründig Autoritätspersonen. Bei manchen muss erst der Apostel oder der Älteste oder irgendjemand kommen, damit das Gewicht hat. Sondern es geht auch darum, in Anführungsstrichen Gleichgestellte dürfen mir etwas sagen. Und ich reagiere darauf angemessen. Und ich weiß, die Älteste seit 2 Jahren der Gemeinde, komm du erst mal. Jakobus 3, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Nochmal Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Genau, wir sollten also die Einstellung haben, dass wir bereit sind nachzugeben, dass wir uns von anderen etwas sagen lassen. Moment. So. Das heißt, wir sollen bemüht darin sein, Verantwortung zu übernehmen, wenn jetzt ein Bruder mit sich selbst kämpfen oder eine Schwester, wir lassen es mal bei Bruder heute, ne? Wenn ein Bruder, der selber schon unsicher ist und vielleicht schon gerungen hat, gehe ich jetzt zu dem hin und so, dann übernehme ich Verantwortung und ich helfe dem, der mich auf was ansprechen will, das zu identifizieren. Ich lasse ihn nicht auflaufen und warte, bis er einen Fehler macht, um das dann wieder abkanzeln zu können. Sagen, ja, war du da falsch, was er gesagt hat. Genau, wenn ich diese Einstellung habe, jemand kommt auf mich zu, quält sich mit sich selber, will mir vielleicht was sagen, dann bin ich ein Mann oder eine Frau der Weisheit. Genau, wir gucken also nicht zu, wie sich der andere abmüht, eine Sache anzubringen, sondern wir helfen dem anderen, seinen Fall vor oder sein Anliegen vorzutragen. Also Bigel hat es noch so gesagt, wir werden quasi ein Mitglied der Mannschaft des anderen und sind eifrig darin, nachzugeben. Klingt gut, ne? Es klingt so, wie wir uns auf Anhieb immer fühlen. Ne? Aber wie gesagt, der andere hat ja auch, wir hatten ja gesagt, wie der andere kommen soll. Natürlich. Ey, was hast du denn gesagt? Du spinnst wohl. Ne, dann reagierst du, dann ist es schwieriger für mich, in Weisheit und Sanftmut zu reagieren. Ne? Bickel geht so weit, sagt, wir sollten jemand, der uns versucht oder korrigieren will, eigentlich $10 geben, weil, und dem noch $10 versprechen, wenn er verspricht, es wieder zu tun, weil das unseren Charakter nach vorn bringt. Ja. Genau. Die Weisheit von oben, voller Barmherzigkeit. Also wir sollten nicht verlangen, wenn der andere einen Fall vorbringt, dass das hundertprozentig genau stimmt, sondern wir sollen es annehmen, wie der das sagt. Und so ist der andere auch in der Lage, uns wieder korrigieren zu wollen. Wenn wir das zerknüpfen und analysieren und sagen, naja, das stimmt aber so nicht, wie er das jetzt vorgebracht hat, sondern wir sollten versuchen zu erfassen, was will er, was ist sein Anliegen dabei. Und was auch wichtig ist, wir sagen nicht, tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Also das kann man sagen mit dem richtigen Herzen, aber an sich der Spruch, ja, wenn ich dich damit verletzt habe, tut mir leid. Sondern das heißt eigentlich nur, es tut mir leid, dass du so unstabil bist. Das ist keine Demut, sondern wirklich, wenn es Sünde war, das bekennen und sagen, ich kehre davon um, das tut mir leid, das war nicht lieb, was ich da mit dir gemacht habe. Also da habe ich selber zu knabbeln, ne? Aber Bickel hat es so gesagt, selbst wenn nur 5% des Gesagten richtig sind, was der andere von uns will, dann helfen wir dem anderen dabei, sein Anliegen vorzubringen. Genau, kann sich jeder von uns prüfen, wo wir da stehen, aber ich glaube, in die Richtung geht's, was Demut betrifft und Sanftmut und Frieden bewahren, Frieden stiften, all die Stellen, die wir vorgelesen haben. Genau. Und wenn der Bruder seinen Fall vorgebracht hat, dann das, was wahr ist, auch sagen, okay, ich bekenne das, das war Sünde. Und ich kann auch dem Bruder sagen, dann bete doch bitte für mich. Und das wird Beziehung und Herz heilen. Genau. Wer am meisten liebt, gewinnt in Gottes Gerichtssaal. Was nützt es mir, wenn ich die Diskussion jetzt gewinne, aber in Gottes Gericht verliere? So, die Frage kann man sich vielleicht im Hintergrund immer stellen. Genau. So, dann will ich zum Schluss noch, also Schluss dauert trotzdem noch ein Stück, aber es sind nur noch 2 Blätter, aber es kommt noch was aus dem Buch. Aus Bewährsbuch Köder des Feindes. Es geht darum, wie wir zu geistlichen Vagabunden werden. Sprüche 26,20. Wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer. Und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Relativ simpel, ne? Das heißt, wenn wir gemeinsam mit jemandem über eine andere Person reden, dann verstärkt das meine Unzufriedenheit. Und vor allen Dingen, ich denke, dass es beobachtbar ist, wenn meine Beziehung darauf basiert, dass ich mit jemandem vertraut bin, in dem Sinne, dass wir immer zusammen über jemanden anders schlecht reden und uns auskotzen, dann geht die Beziehung auch nicht lange gut, weil die Basis unserer eigenen Beziehung ist Unzufriedenheit über andere und das wird nichts Gutes nach sich ziehen. Das wird dann irgendwann auch angespannt werden. Und wie vorhin schon gesagt, wir sollen nicht vor Problemen wegrennen, wir sollen nicht aus Frustration eine Gemeinde verlassen. Wie gesagt, es gibt ein Maß für alle Dinge, wo man sagt, wo sagt mir Gottes Geist, okay, du darfst gehen, das musst du dir nicht mal antun. Ne? Oder auch Beziehungen. Wir sollen nicht aufgeben, wir sollen da stehen bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Wenn du aus Ärger aus einer Gemeinde oder Hausgruppe oder, so wie ich sehe, allgemein Beziehungen verlässt,
dann bist du möglicherweise nicht im Willen Gottes und wirst so kein Segen sein. Wenn wir Gott um Rat fragen, was wir tun sollen und keine Antwort bekommen, dann sollten wir vielleicht einfach da bleiben, wo wir sind. Bewehr sagt, dass das ständige Gemeindewechseln oder das, wie ich sage, auch innerhalb einer großen Gemeinde, ständiges Beziehungwechseln dazu führt, dass ich meine eigenen Schwächen übersehe. Ich muss mich dem Druck der Beziehungen aussetzen, um selber reifer zu werden. Wir sollen keine Bäume ohne Früchte werden, steht im Lukas 13 drin. Und da hat der Bewehr, der kommt aus Florida, und da hat selber ein Beispiel gebracht, der hat gesagt, je härter die Winter waren, desto süßer, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie hart Winter in Florida sind, aber sicherlich für das Empfinden dort harte Winter. Er hat gesagt, je härter die Winter sind, desto süßer schmecken die Orangen zur Orangenernte in dem Sommer drauf oder im Herbst drauf, wann auch immer die geerntet werden. Das heißt, ich muss den Druck des Winters in Beziehungen aushalten, um Früchte zu bringen. Nicht, wenn die schlecht laufen, wegrennen, sondern ich soll stehen bleiben und Wurzeln schlagen, und damit ich Früchte tragen kann. Genau. Es ist nicht klug, wenn wir uns den Umständen übersetzen, die Gott uns schickt, um an ihnen zu reifen. Je öfter wir Gemeinden oder Beziehungen wechseln, Beziehungen setze ich schon mal dafür ein, desto schneller gebe ich beim Nächsten wieder auf. Und ich habe auch kein Interesse, bei den Nächsten die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und so entsteht geistliches Vagabundentum. Ich habe einmal gewechselt, beim Nächsten, es war gleich viel gut zum Nächsten. So, jetzt will ich mal schneller was vorlesen. Und zwar geht es hier um Kains Vagabundentum. Will vielleicht jemand anders vorlesen, dann habt ihr mal eine andere Stimme, ansonsten lese ich es vor. Keine Freiwilligen, gut. Schau dir Kain und Abel an, die ersten beiden Söhne Adams. Kain brachte dem Herrn ein Opfer, das er mit eigenen Händen erarbeitet hatte, nämlich die Früchte des Weinbergs. Es hat ihn viel Mühe gekostet. Er hatte die Steine, Äste und anderen Unrat vom Boden aufsammeln müssen. Er musste den Boden pflügen, kultivieren. Er musste Pflanzen bewässern, seine Ernte schützen. Sein Dienst für Gott war mit Anstrengung und Fleiß verbunden. Aber er wollte lieber sein eigenes Opfer darbringen, als Gottes Gebot zu gehorchen. In seinem Verhalten kommt die Verehrung Gottes durch eigene Stärke und Fähigkeit zum Ausdruck, statt sich auf die Gnade Gottes zu verlassen. Da haben wir es wieder, Gnade Gottes, die brauche ich. Aber Abel brachte dem Herrn seine Opfergabe des Gehorsams dar. Es waren die Erstlinge seiner Herde und deren Fett. Gewiss, er musste nicht so hart arbeiten wie Kain, doch sie war ihm sehr wertvoll. Beide Brüder hatten sicherlich von ihrer Mutter und ihrem Vater gehört, wie diese versucht hatten, ihre Blöße mit Blättern zu bedecken, was nichts anderes bedeutete, als dass sie ihre Sünde mit ihrer eigenen Arbeit bedecken wollten. Aber Gott zeigte ihnen, was für ein Opfer er annehmen konnte, indem er Adam und Eva mit dem Fell eines unschuldigen Tieres bedeckte. Adam und Eva hatten nicht gewusst, dass sie auf ihre Weise ihre Sünde nicht verdecken konnten, aber nachdem Gott ihnen den richtigen Weg gezeigt hatte, waren weder sie noch ihre Kinder unwissend. Kain hatte versucht, Gottes Anerkennung zu gewinnen, jedoch ohne dabei auf seine Anweisung zu achten. Gott reagierte auf beide Opfergaben. Er machte beiden unmissverständlich klar, dass er nur solche Opfer erkannte, die im Vertrauen auf seine Gnade gebracht werden, wie Abels Opfer, und nicht gemäß der eigenen Erkenntnis von Gut und Böse, wie Kains religiöses Werk. Er wies Kain anschließend darauf hin, dass er angenommen werden würde, wenn er Gutes tun würde. Wenn er jedoch nicht das Leben wählen würde, würde er ein Sklave der Sünde werden. Kain ärgerte sich über den Herrn, später jedoch bereute er seine Einstellung und tat, was richtig war. Auf diese Weise wurde sein Charakter positiv verändert. Zuvor aber ließ er seine Wut über Gott an Abel aus und ermordete ihn. Da sprach Gott zu Kain: Und nun, verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Kains größte Angst, nicht von Gott angenommen zu werden, wurde sein eigener Richter. Der Ackerboden, mit dem er versucht hatte, Gottes Anerkennung zu gewinnen, wurde nun durch sein eigenes Verschulden verflucht. Die Blutstat brachte ihm einen Fluch ein. Der Erdboden würde ihm nicht länger seine Kraft geben. Von nun an würde er nur noch mit großer Anstrengung einen Ertrag ernten. Welchen Schluss können wir daraus ziehen? Verärgerte Christen beschneiden sich selbst in ihrer Fähigkeit, Frucht hervorzubringen. Im Gleichnis vom Seemann verglich Jesus das Herz des Menschen mit einem Boden. Ebenso wie Kains Felder karg waren, ist der Boden eines verletzten Herzens ebenfalls unfruchtbar. Es ist durch Bitterkeit vergiftet worden. Verletzte Menschen haben möglicherweise Wundererfahrungen, Kraftwirkungen des Geistes und Heilungen erlebt und können vielleicht sogar gesalbte Botschaften predigen. Doch dies alles sind Gaben des Geistes und keine Früchte. Wir aber werden einmal nach unseren Früchten, nicht nach unseren Gaben gerichtet werden. Eine Gabe wird gegeben, eine Frucht dagegen muss hervorgebracht werden. Es ist bemerkenswert, dass Gott sagte, Kain würde infolge seines Verhaltens unstet und flüchtig werden. Auch heute gibt es in unseren Gemeinden viele geistliche Flüchtlinge und Vagabunden. Ihre Gaben, wie etwa Singen, Predigen, Weissagen, sind von der Leiterschaft ihrer früheren Gemeinde nicht angenommen worden. Und deshalb sind sie von dort weggegangen. Nun laufen sie ziellos umher und tragen ihren Ärger spazieren. Sie halten Ausschau nach einer perfekten Gemeinde, die ihre Gabe erkennt und annimmt und ihre Verletzungen heilt. Sie meinen, niedergeschlagen verfolgt zu sein und fühlen sich wie Jeremias der heutigen Zeit. Es gibt nur sie und Gott. Alle anderen wollen ihnen etwas. Sie werden unbelehrbar. Ich würde es so ausdrücken, sie haben einen Verfolgungswahn. Alle haben es darauf abgesehen, mich fertig zu machen. Sie trösten sich damit, dass sie verfolgte Heilige oder Propheten Gottes seien. Sie trauen keinem Menschen mehr. Genau dasselbe hat Kain durchlebt. Lies, was er gesagt hat. Muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. 1. Mose 4,14. Kain hatte einen Verfolgungswahn. Jeder war darauf aus, ihn fertig zu machen. Verletzte Menschen denken dasselbe. Mit einer solchen Einstellung tun sie sich sehr schwer, die Bereiche in ihrem Leben zu sehen, die verändert werden müssen. Sie kappeln sich ab und verhalten sich so, dass sie schlechte Behandlung förmlich anziehen. Sprüche 18,1. Wer sich absondert, sucht sein Begehren. Gegen alle Umsicht platzt er los. Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir ein unabhängiges Einsiedlerleben führen. Er hat Gefallen daran, wenn seine Kinder sich umeinander kümmern und sich gegenseitig fördern. Es ist frustrierend, wenn wir eingeschnappt sind, uns selbst bemitleiden und denken, andere seien verpflichtet, uns glücklich zu machen. Er möchte von uns, dass wir aktive Angehörige seiner Familie sind. Es ist sein Wunsch, dass wir unser Leben von ihm empfangen. Eine isolierte Person sieht nur ihre eigenen Wünsche und nicht das, was Gott erwartet. Ein solcher Mensch nimmt keinen Ratschlag an und kann leicht in die Irre geführt werden. Ich spreche nicht über Zeiten, in denen Gott uns persönlich beiseite nimmt, um uns auszurüsten und zu erfrischen. Ich rede von Menschen, die sich selbst abgekapselt haben. Sie wandern von Gemeinde zu Gemeinde, gehen von einer Beziehung zur nächsten und flüchten sich in ihre eigene Welt. Sie denken, dass alle, die nicht ihre Meinung teilen, schlecht und gegen sie sind. Ihre Isolation ist ihr Schutz. Dort fühlen sie sich sicher, weil sie alles unter Kontrolle haben. Nun werden sie nicht mehr mit ihren eigenen Charakterfehlern konfrontiert. Statt den Schwierigkeiten die Stirn zu bieten, fliehen sie vor jeder Prüfung. Die charakterliche Entwicklung kann nur fortschreiten, wenn sie Konflikte mit anderen bearbeiten. Tun sie es nicht, beginnt der Teufelskreis der Verletzungen von vorn. Genau. Markus 4, 16-17. Und ebenso sind die, die auf das Steinische gesät worden sind, die, wenn sie das Wort hören, es zugleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich, also mit diesem sich der Bedrängnis nicht aussetzen zu wollen. Genau, was mir noch so als Gedanke kommt, vielleicht bist du heute einsam, weil du vielleicht bereits aktuell vorhandene oder vormalige Beziehungen in Ordnung bringen solltest. Wenn du dich einsam fühlst, vielleicht liegt es daran. Wenn wir eine Verletzung in unserem Herzen zurückbehalten, werden wir alles, was uns widerfährt, durch sie filtern. Das war für mich auch ein sehr wichtiger Satz. Wir würden es nicht bearbeitet haben. Egal, was andere uns sagt, der Himmel ist blau. Und ich sage, nee, der ist schwarz. Und wenn 20 Mann sagen, der Himmel ist blau, ich habe aber verstanden, dass du gesagt hast, der ist schwarz. Das ist unsere eigene Verletzung. Wir müssen die bearbeiten. Wir müssen Beziehungen in Ordnung bringen. Wenn wir eine Gemeinde oder eine Beziehung ärgerlich und verbittert zurücklassen, werden wir uns in der nächsten Gemeinde oder Beziehung genauso verhalten. Neue Beziehungen werden schneller wieder aufgegeben. Benennt dazu noch eine Statistik, sagt, also das Buch ist ein paar Jahre her, ist aber egal, 60-65% aller geschiedenen Partner lassen sich in zweiter Ehe wieder scheiden. Also die Hemmschwelle aus einer verletzten Beziehung heraus, die nicht bearbeitet ist, die nächste Beziehung wieder aufzugeben, Gemeinde, Freundschaft, Partnerschaft, die ist viel niedriger als beim ersten Mal. Römer 14,19. Lasst uns nun nach dem streben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. So, jetzt bin ich am Schluss. und bewerf es nochmal zusammen. Da gibt es so ein Selbststudienbuch dazu, da hat meine Frau ein bisschen drin gearbeitet. Wie rette ich Beziehungen? Ich bin geduldig, ich weigere mich, Beziehungen aufzugeben, späte für den anderen ohne Unterlass und bitte, dass Gott sein Herz weich macht und ich sage dazu auch mein Herz weich macht. Ich spreche von dem anderen bewusst gut. Das hilft mir selber, den anderen in einem besseren Licht zu sehen. Weil Gott, wenn Gott uns so beurteilen würde, wie wir teilweise andere beurteilen, dann würde es echt übel um uns bestellt sein. Das ist einfach so. Ich weigere mich, Ärger in mir aufzusteigen lassen und ich treffe eine bewusste Entscheidung, mit dem anderen Kontakt zu halten und ich gehe bewusst auf den anderen zu. Ich gebe Selbstschutz auf, ich begrabe den Stolz, damit die Beziehung mit dem, der mich verletzt hat, wiederhergestellt werden kann. Genau, das war's eigentlich. Ich lese uns zum Schluss nochmal den Jakobusvers vor, mit der Weisheit von oben. Und zwar aus der NGÜ nochmal. Nee, Quatsch. Moment. Ich habe es nicht hingeschrieben nochmal. Warte mal. Ja, ich glaube, die Weisheit von oben. Wo ist sie hin? Jakobus 3,17. Die Weisheit ist gerade weg. Ja. So. Hast du es aufgeschlagen, Frank, zufällig? Ah, ich hab's. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir stiften Frieden, wir sind unparteiisch. Das heißt, wenn jemand zu uns auch kommt und sagt, das und das und das hat der andere gemacht und gesagt, du, dann sage ich nicht, weil ich den, der mir das sagt, so nahe stehe und das mein bester Freund ist, werde ich dem trotzdem sagen müssen, okay, ich glaube, das hast du so und so falsch verstanden, der andere hat damit recht. Das kann nämlich auch mal passieren. Das heißt, ich bin in diesem Fall unparteiisch. Ich habe den Mut, meinem engsten Freund zu sagen, ja, das stimmt. Das kann sein, dass es wahr ist, was der andere gesagt hat. Und nicht um des Schutzes der Beziehung mit meinem besten Freund willen, sage ich, ja, genau, das ist ja wirklich eine Frechheit. Und eigentlich weiß ich in meinem Herzen ganz genau, ja, das ist die Schwachstelle meines Freundes. Nur ich hatte noch nicht den Mut, dem das zu sagen. Fiel mir dazu noch rein. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, oder sie lässt sich etwas sagen, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wer will Frieden stiften? Mal Hand hoch. Gut, okay. Damit sind wir eigentlich am Ende.